Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 6.3.2016, Thema gegen allen Widerstand.
Ja, vor 2 Wochen hatten wir uns ja mit Nehemia beschäftigt. Und also wir haben uns schon länger mit Nehemia beschäftigt, vor 2 Wochen mit Nehemia 3. Vielleicht erinnert euch, ich habe das überschrieben mit dem Telefonbuch Israels, Gottes Ziele gemeinsam verwirklicht und Gottes Ziele rufen Kritik hervor. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Gott hat Nehemia die Vision aufs Herz gelegt, dass die Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Gott hat dann einige Hebel in Bewegung gesetzt und so hat sich Nehemia auf den Weg in die Heimat gemacht. Nachdem er dann die Mauer kontrolliert hatte, fing er an, mit dem Volk den Plan Gottes in die Tat umzusetzen. Gemeinsam fingen sie an, die Mauer wieder zu errichten und Gott ehrte jeden Einzelnen. Gott ehrte jeden Einzelnen, die ja ihren Nacken beugten, so heißt es. Gott ehrt die, indem die Namen genannt wurden. Aber es lief nicht alles so positiv, wie es hier jetzt gerade so zu sein scheint. Oder wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Die Vision Gottes, die Umsetzung durch Nehemia und das Volk wurde durch Sanballat und Tobia kritisch gesehen. Sie merkten, dass ihr Einfluss in Israel, in Jerusalem schrumpft. Und so fingen sie an, das Volk mit falschen Vorwürfen zu ärgern. Und wie das nicht funktionierte, fingen sie an, das Volk zu verspotten und zu verhöhnen. Ich erinnere an das Wort, ja, wenn ein Fuchs auf die Mauer springt, dann wird das alles einstürzen. Und habe euch gesagt, das sind nicht so die Füchse, wie wir sie uns vorstellen, auch vom Gewicht her, sondern eher welche, die von einem kleinen Wüstenfuchs, mit einem kleinen Wüstenfuchs erinnert, an den Fennek. Und ich habe euch das letzte Mal so davon vorgeschwärmt, deshalb jetzt mal 2 Bilder zum Verlieben. Das ist der Wüstenfuchs, der Fennek, in Darmstadt im Zoo fotografiert. Ich finde die total knuffig. Würde am liebsten auch so einen haben wollen, aber nein, also so in etwa groß sind die kleinen Tierchen und so in etwa war eben auch der Wüstenfuchs, der eben dort beschrieben wird, dass wenn der auf die Mauer springt, dann stürzt alles ein. Und wenn so ein Tier das macht, dann verspottet man schön die Gegner, denn man trifft sie eigentlich an dem Punkt, wo sie es am meisten schmerzt. Sie bauen die Mauer voller Elan und sie sagen, also wenn so ein kleines Tierchen draufspringt, dann kracht alles ein. Aber die Feinde, die bleiben nicht beim Verspotten stehen. Es geschehen noch schlimmere Sachen. Und das wird heute in Nehemia 4 deutlich. Die Vision Gottes wird nicht mehr nur noch kritisiert, sondern attackiert. Und nicht die Intensität des Widerstands steigt. Und die Intensität des Widerstandes, die steigt an. Und dann kommt hinzu, dass nicht nur der Widerstand steigt, sondern auch die Menge an Widersachern nimmt deutlich zu. Und dazu hören wir jetzt Nehemia 4 und die Sarah wird uns den Text aus Hoffnung für alle vorlesen.
Die Feinde planen einen Angriff. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied.
Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel.
Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen. Bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zu dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schilden und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft, die Mauerabschnitte, die wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind auch wir weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand.
In meinem ersten Gedanken von heute möchte ich gerne eingehen auf die Feinde. Die Feinde, die hier Jerusalem, die Israeliten bedrohen. Und wie ich diesen Text von heute gelesen habe, da ist es mir schier heiß und kalt den Rücken runtergelaufen. Wie ich diesen Text gelesen habe, da dachte ich an unsere heutige Zeit. Die Feinde werden hier beschrieben, die eine Taktik anwenden wollen, die mich an fanatische und radikale Gruppierungen erinnert. Da heißt es, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen. Bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Ist das nicht krass? Hier wird beschrieben, dass die Feinde sich unter die Juden mischen wollen, um sie dann umzubringen. Sie wollen durch Infiltration und Terror zum Ziel kommen. Denn der König, der Artaxerxes, hatte den Bau ja erlaubt. Und wenn sie jetzt eine offene Auseinandersetzung führen würden, würden sie ja letztlich gegen den Befehl des Königs handeln. Deshalb haben sie es versucht auf diese Art und Weise. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, sind zu Sanballat und Tobia noch mehr Feinde hinzugekommen. Wir sehen im Norden Sanballat, die Samariter. Im Osten, da ist Tobia gewesen mit den Ammonitern. Im Süden gab es die Araber und Geschem. Und im Westen schlossen sich noch die Männer aus Ashdod an, eine Stadt der Philister, die im Westen lag. Und das ist die Situation. Israel ist umzingelt. Israel ist eingekreist von den Feinden. Ja, Israel wird massivst bedroht. Die Vision steht. Die Arbeit läuft. Die Mauer war ja schon zur Hälfte erbaut. Aber durch die Feinde ist die Fertigstellung und die Erfüllung der Vision tatsächlich gefährdet. Und da, wo das Ziel der Vision immer greifbarer wird, da wird plötzlich auch der Gegenwind immer deutlicher. Und das kennen wir ja auch. Beziehungsweise kennen wir das, dass in unserem Leben, unserem Alltag, dass wir da manchmal Dinge planen. Eine Evangelisation, eine Aktion, einen diakonischen Einsatz. Und plötzlich scheint alles irgendwie aus dem Ruder zu laufen. Redner und Mitarbeiter werden plötzlich krank. Die Technik funktioniert nicht. Dinge, die man braucht, sind nicht da. Genehmigungen werden nicht erteilt. Es geschehen Dinge, die wir nicht einordnen können. Eingeladene, die kommen plötzlich nicht, weil sie irgendetwas anderes zu tun haben. Irgendwas Zufälliges, was ihnen in den Weg gekommen ist. Und da wird eines deutlich. Wenn wir uns Gott nähern und den Auftrag erfüllen, den er uns als Gemeinde und jedem persönlich gegeben hat, dann ruft das auch die Feinde auf den Plan. Im Neuen Testament wird das deutlich, dass wir mit einem Gegenspieler zu tun haben. Im Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die uns am Auftrag hindern wollen. Und das hat Paulus ganz deutlich gemacht. Und wir haben im Hauskreis jetzt mit dem Korintherbrief, mit dem zweiten Korintherbrief begonnen. Und dort wird eben sehr deutlich, was es heißt, für Christus unterwegs zu sein. Wenn wir ihn bezeugen, wenn wir für ihn auf der Straße sind, wenn wir mit unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen über ihn sprechen, dann werden wir merken, dass Gegenwind und Leid auch dazu gehört. Das ist eine Tatsache, die verschweigt Paulus nicht. Da heißt es, denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir. Punkt, Punkt, Punkt. Da geht es noch weiter. Paulus macht deutlich, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ruft das die Feinde auf den Plan. Und aus diesem Grund können wir mit Paulus sagen, aus dem 1. Korinther 16, Vers 9, hier hat mir Gott große Möglichkeiten gegeben, die rettende Botschaft zu verkündigen. Allerdings sind auch viele Gegner da. Und was mit dem Volk und was das mit dem Volk von Israel gemacht hat, das erleben wir in unserem heutigen Abschnitt. Wir haben die Feinde beachtet, die wir haben. Und die Israeliten, die standen in der Gefahr, dass sie die Vision aus den Augen verlieren. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft des Trägers reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Oh, ich finde das traurig. Wir kommen nie ans Ziel. Das drückt so viel Angst aus, so viel Hoffnungslosigkeit, Furcht, Enttäuschung, Ziellosigkeit, so viel seelische und körperliche Erschöpfung. Ja, die Judäer haben in einer Rekordzeit die Hälfte der Mauer gebaut und das hat Kraft gekostet. Und die einen sagen vielleicht, oh, die erste Hälfte ist geschafft. Andere sagen, oh nein, wir haben erst die Hälfte. Und dann kommen die Feinde und plötzlich werden die, die noch motiviert waren, auch noch runtergerissen. Und das bringt letztlich den motiviertesten Mitarbeiter zur Verzweiflung. Und die Stimmung in Israel, die scheint zu kippen, sie ist auf dem Tiefpunkt. Das Projekt Mauerbau ist gescheitert oder scheint zu scheitern. Und die Menschen damals, sie haben nicht mehr auf das Ziel geschaut. Sie schauten nur noch auf sich. Sie schauten auf die Arbeit, auf die Hindernisse, auf die Probleme, auf die Sorgen und auf die Nöte. Und sie verloren die Vision Gottes aus den Augen. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn ich an unsere letzten Mitgliederversammlungen und Gesamtgemeindetreffen erinnere, dann wurde oft deutlich, dass wir dieses Gefühl der Israeliten kennen. Wir sind im Dienst für unseren Herrn. Wir schauen auf den Auftrag, aber der Alltag sorgt dafür, dass wir das große Ziel aus den Augen verlieren. Und wir merken plötzlich, wir sind überlastet. Einzelne sind überlastet, entmutigt. Mitarbeiter werden krank. Angehörige der Mitarbeiter werden krank. Widerstände von außen treten hervor und manchmal sogar von innen. Und plötzlich rückt unser eigentlicher Auftrag in den Hintergrund und die Last und letztlich der Widersacher bekommt die Überhand. Und dann ist unser Auftrag gefährdet. Vielleicht hat Gott dir in den letzten Wochen auch eine Vision geschenkt, seitdem wir uns mit diesem Thema befassen. Eine Vision vielleicht für deine Familie, für die Ehe, für die Arbeit oder für die Gemeinde. Dann will ich dir sagen, dass aber dann auch Gegenwind dazugehört. Aber die Frage ist eben nicht, ob das passiert oder nicht, sondern wie wir damit umgehen. Und da gibt uns Nehemia letztlich auch Antworten. Nehemia, er macht damals deutlich, dass er an Gott und an den Ursprung der Vision erinnert. Habt keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Ja, was macht Nehemia? Er erinnert das Volk an den Ursprung der Vision. Dieser ist nicht der König der Perser oder die Zurückgekehrten, die Nehemia mit den Problematik vertraut gemacht haben, die es in Jerusalem gab. Und auch andere sind eben nicht der Ursprung der Vision. Nein, der Ursprung der Vision ist Gott. Und weil Gott sie bis zu diesem Zeitpunkt geführt hat, kann man doch davon ausgehen, dass er es auch weiter tun wird. Gott hat sie aus Babylon zurückgeschickt. Er hat für den Tempelaufbau gesorgt. Gott, er hat Nehemia beauftragt, er hat den König beeinflusst und er hat es geschafft, dass die Mauer bis zur Hälfte aufgebaut wurde. Und Nehemia macht deutlich, wir brauchen uns deswegen nicht zu fürchten, denn wir sind für Gott im Amt und dann kann kommen, was will. Nehemia macht deutlich, dass sich das Volk nicht fürchten braucht, denn der Ursprung dieser Vision ist Gott höchstpersönlich, dieser mächtige und erhabene Gott. Und das möchte ich auch uns zusprechen. Wenn wir unseren Gemeindeauftrag vor lauter Last nicht mehr sehen, wenn unser Auftrag in den Hintergrund rückt, wenn unsere persönlichen Probleme und Schwierigkeiten die Vision gefährden, dann lade ich dich ein und mach dir Mut. Schaue nicht auf die Probleme, sondern schaue auf den Ursprung deiner Vision. Und den wichtigsten Auftrag, den haben wir ja bekommen, den Missionsbefehl. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Ja, er ist der Ursprung unserer Vision. Er ist der Ursprung unseres Dienstes, unseres Amtes. Er ist der Gründer und Erhalter unserer Gemeinde. Und unser Ziel ist es, dass die Menschen Jesus Christus kennenlernen. Unser Ziel ist es, dass wir gemeinsam mit anderen Christen an seinem Reich bauen, so wie die Israeliten gemeinsam an dieser einen Mauer gebaut haben. Jeder an seinem Platz und doch haben alle das gleiche Ziel. Und aus diesem Grund haben wir ja auch im September, sind wir bei dieser Zeltevangelisation dabei, wo wir gemeinsam mit einer anderen Gemeinde Gottes Wort groß machen wollen, hier im Ort. Und da hat uns Gott diese Vision aufs Herz gelegt, dass Menschen ihn kennenlernen. Und er wird uns auch helfen, uns die Kraft geben. Er wird sich auch um Widerstände kümmern und reagieren. Denn wir haben gehört, dass Gegenwind kommt. Und es wird auch kommen. Das ist eine Tatsache und wird nicht verschwiegen. Und Paulus habe ich ja vorhin zitiert. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber dann heißt es, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Wir wollen den Auftrag ausführen. Wir werden wieder Bestand bekommen. Und wir werden getröstet werden und gestärkt durch Gott. Und das erinnert mich an eine Situation, die wir alle schon oft gelesen und gehört haben. Petrus auf dem Wasser. Er bekommt von Jesus den Auftrag, ihm entgegenzukommen. Er auf dem Wasser, Petrus im Boot. Sein Auftrag ist es, das sichere Boot zu verlassen. Den festen Grund, worauf er steht, der zwar auf einem wackeligen Untergrund ist, aber das ist der sichere Halt. Und Jesus gibt den Befehl, verlass das, steig auf das Wasser und komm mir entgegen. Was war das für ein Auftrag? Und Petrus macht das. Und solange er den Blick auf Jesus gerichtet hat, auf den Ursprung des Befehls oder den Ursprung letztlich der Vision, solange funktioniert's auch. Und dem Moment, wo er auf das Wasser schaute, auf den Gegenwind, auf den Widerstand, plötzlich merkt er, dass es eben nicht mehr trägt. Beim Anblick des Wassers, des Sturms, geht er unter. Und wir sehen unseren Auftrag. Und unsere Aufgabe ist es eben auch, eben da Maßnahmen zu ergreifen, dass das nicht passiert. Und da auch wird uns wieder Nehemia zum Beispiel. Nehemia ergreift Schutzmaßnahmen. Die erste, und das haben wir schon mehrmals jetzt von ihm gesehen und gehört, Nehemia, da heißt es, wir aber flehten zu unserem Gott. Das war das Erste, was Nehemia macht. Sie schauen nicht nur auf den Ursprung der Vision, sondern sie bitten auch ganz konkret Gott um Hilfe. Denn er hat die Macht, die Feinde in Grenzen zu halten. Und wenn ich an diese massive Front gegen Israel denke, wir haben diese Bilder ja gesehen, dann kann ich verstehen, dass die Israeliten Angst hatten. Und in ihrer Angst wenden sie sich an den, der tatsächlich helfen kann, beten und flehen zu Gott. Aber dabei bleibt Nehemia nicht stehen. Das Zweite, was er macht, er beginnt eben mit Schutzmaßnahmen. Und diese Schutzmaßnahmen, wie können wir es anders denken, die waren bei Nehemia wieder sehr durchdacht. Die erste große Maßnahme war das Einsetzen der Wachen. Da teilte Nehemia die Dienste gabenorientiert ein. Er hat gesagt, wehrfähige Männer werden an die Schwachstellen der Mauer gesetzt. Da kommt nicht eine Oma hin oder ein Kind, sondern wehrfähige, kräftige, starke Männer sind für die Aufgabe da, die Mauer zu verteidigen. Und sie wurden eingeteilt nach den Sippen, beziehungsweise würde man heute sagen, nach den Familien. Und da sorgt Nehemia für eine Motivation, wie wir es gar nicht anders haben können. Er sagt ihnen auch noch, kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter, Frauen und für eure Häuser. Er bringt diesen Auftrag nochmal in ihr Persönliches hinein. Weiter war es so, dass Nehemia die Israeliten eben in drei Personengruppen einteilte, wodurch letztlich nur noch die Hälfte dann arbeitete. Eine Gruppe, die hielt Wache, beschützte die Männer, die an der Mauer arbeiteten oder vielleicht auch auf der Mauer. Sie brauchten den meisten Schutz. Und deshalb waren da welche abgestellt, die die Waffen in der Hand hatten, und das war ihre Aufgabe. Diese Arbeiter waren bewaffnet, hatten ihre Hände, und die Arbeiter, die auf der Mauer waren, die waren zwar bewaffnet, sie hatten alle ihr Schwert oder ihre Waffe am Gürtel, hatten aber ihre Hände frei zum Arbeiten. So hat er da schon dafür gesorgt, dass das ein Miteinander war. Und dann gab es noch die Lastenträger hinter der Mauer. Die arbeiteten nur noch einhändig. Denn ihre Aufgabe war es, in der einen Hand die Waffe zu halten und in der anderen Hand das Arbeitsgerät. Mit zwei Worten kann man sagen, sie waren allzeit bereit. Sie waren dafür ausgerüstet, jeglichen Moment zu verteidigen, wenn die Feinde kommen. Diese Maßnahmen haben natürlich die Arbeit verlangsamt, aber das Ziel wurde dadurch nicht aus den Augen verloren. Dadurch haben sie wieder angefangen, das Ziel in den Blick zu nehmen. Und außerdem konnte so Nehemia tatsächlich die Menschen dann auch eben einsetzen, wie es am effektivsten war. Hinzu kam, dass Nehemia den Menschen aus den umliegenden Städten etwas befohlen hatte. Ihnen hat er gesagt, ihr bleibt in der Stadt. Ihr geht nicht mehr nach Hause. Ja, die außerhalb waren, sie mussten sich dieser Vision unterstellen. Und der Fokus wurde auf das Ziel gelegt. Der Fokus wurde auf Jerusalem gelegt. Diese Maßnahme, die Nehemia hier angesetzt hat, entblößte sämtliche Städte außerhalb von Jerusalem. Aber diese Maßnahme hat geholfen, das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und hier ein kleiner Einschub. Gibt es vielleicht manchmal auch das eine oder andere bei uns, was wir vielleicht lassen sollten, wenn wir an unser großes Ziel denken, damit wir an unser großes Ziel kommen? Einschub zu Ende. Eine weitere Maßnahme, die Nehemia errichtet hat, war das Warnsystem. Wenn irgendwo das Horn bläst, sagt er, dann kommt dorthin, denn dann ist Gefahr im Anmarsch. Und es ist faszinierend. Nehemia hat zwei Dinge gemacht. Und das hat mich an einen englischen Staatsmann erinnert und einen Heerführer, Oliver Cromwell, der hat gesagt, vertraut auf euren Gott und haltet euer Pulver trocken. Und genau das macht er. Vertraut auf Gott, wir beten zu ihm. Aber das, was wir machen können, das machen wir auch. Und es braucht beides, das Gottvertrauen und die Maßnahmen, die Vision, den Auftrag zu verteidigen. Und für uns heißt das, unser Fokus soll und darf auf dem Gebet liegen, auf der Beziehung zu Gott. Ja, wir wollen doch wie Petrus auf dem Wasser gehen, ihm entgegen. Aber das, was wir machen können, um die Visionen zu schützen, das sollen wir auch machen. Und ich habe überlegt, für uns heißt das ja, gabenorientiert vorwärts gehen. Das zu machen, was wir können. Allzeit bereit sein, auch das ist für uns noch wichtig. Den Fokus auf unseren Auftrag zu legen und nicht sich so sehr im Alltag zu verzetteln. Und dann auch zu überlegen, was motiviert mich, um diesen Auftrag tatsächlich auch durchzuführen. Und dann dachte ich noch an das Warnsystem. Vielleicht müssen wir uns auch einander helfen. Wenn wir merken, dass unser Nebenmann, unsere Nebenfrau, jetzt nicht falsch verstehen, dass wir nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Wenn wir merken, da ist jemand am Leiden, vielleicht auch aufgrund der Aufgabe, dann auch zu sagen, hier, stimmt was nicht, können wir dich unterstützen? Sie warnen oder ihn warnen. Das war das, was ich so gedacht habe, wie ich das alles gelesen habe. Und am Ende, ja, am Ende ist Gott der, der handelt. Und dass das alles mit dem Ziel, dass Gott zum Guten wendet und er seinen Auftrag zu Ende bringt. In Jerusalem, bei Nehemia, hat Gott am Ende auch geholfen. Die Juden aus den umliegenden Städten, die haben diese Pläne gehört, der Feinde. Sie sind damit zu Nehemia und zum Volk gegangen und haben diese Pläne verraten. Und letztlich heißt es, wurden die Feinde dadurch so eingeschüchtert, dass sie dann angefangen haben, von ihrem Plan abzusehen. Und das hat Gott getan. Das hat nicht Nehemia mit seinen Schutzmaßnahmen erreicht. Sicher hat das dazu beigetragen, dass die Feinde Angst bekommen haben. Aber am Ende hat Gott die Fäden in der Hand. Er hat das Volk bewahrt und die Feinde eben eingeschüchtert. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch uns helfen wird, wenn wir für ihn seinen Auftrag nachkommen. Ja, Petrus, am Ende ist er eben nicht untergegangen. Jesus hat nicht gesagt, jo, hast du Pech gehabt, hast du nicht auf mich geguckt, sondern auf die Wellen. Nein, Jesus ist hingegangen und hat dem Petrus die Hand gereicht. Er hat ihn wieder rausgezogen und hat ihm so deutlich gemacht, schaue doch auf mich, ich bin doch da, ich habe die Oberhand. Ja, und es ist so, auch im Leid werden wir getröstet, auch im Widerstand ist Gott bei uns. Und das verkündigt Paulus, das verkündigt Nehemia und das sehen wir bei Petrus und wir erleben das im Alltag mit Jesus. Wenn plötzlich die technischen Probleme überwunden werden, Kranke gesund werden oder plötzlich andere einspringen und das genauso gut machen oder vielleicht sogar besser. Gott hat doch unser Leben, unseren Auftrag im Blick und ihm wollen wir uns doch anvertrauen. Es lohnt sich, diesen Auftrag anzunehmen, trotz der Widerstände. Denn wir haben den Auftrag des Siegers. Unser Herr ist der, der am Kreuz gestorben ist für uns. Der den Widersacher durch seine Tat am Kreuz in die Schranken gewiesen hat. Und in seinem Dienst zu stehen, ist das Beste, was uns passieren kann. Denn ich bin gerne mit dem unterwegs, der sich auch Gewinner nennt. Amen.